Herzlich willkommen heute zur Episode 99. Ein unfassbar spannendes Buch, Co-Intelligence, Living and Working with AI. Geschrieben hat es Ethan Mollick. Er ist Professor an der Wharton University. Allein die Webseite auf der Universität sich anzuschauen, ist schon mal ein tolles Beispiel für, wie heute Lernen geht. Und ich habe mir eine absolute Expertin dazu geholt, die das Buch mit mir bespricht, die Hilge Kohler. Sie selber beschäftigt sich nämlich auch mit KI und mit Sprache. Und ich sage, hallo Hilge, schön, dass wir dieses Buch gemeinsam besprechen.
Hallo Angela, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diese Stunde, wieder mit dir ein Buch zu besprechen. Und eben, was für ein Buch haben wir uns da ausgesucht, oder? Das ist
genau.
Wirklich deine Übersage.
Genau, ich weiß gar nicht, in irgendeinem LinkedIn-Beitrag, glaube ich, sind wir beide drüber gestolpert, dass wir es gerade parallel schon lesen und haben uns natürlich sofort für diesen Podcast verabredet. Du selber bist ja Lehrende und beschäftigst dich mit Sprache und KI. Also insofern vielleicht mal gleich der lockere Einstieg. Wo ist für dich das Highlight der Erkenntnisgewinn des Buches, dass du gesagt hast, das hat sich echt gelohnt für mich?
Der Erkenntnisgewinn des Buches. Also, ich würde sagen, er macht ein Bild auf. Und zwar, wie wollen wir mit KI zusammenarbeiten? Und er hat dafür das Bild entweder Centaur oder Cyborg. Centaur so als halb Mensch, halb Tier. Und Cyborg als Mensch, der quasi die Technologie integriert hat. Und das ist für mich das Bild, das verbinde ich mit ihm. Da war ich vorher schon mal in seinem Blog drüber gestolpert und ich habe mir selber Gedanken drüber gemacht. Vor allem eben, weil ich natürlich auch viel mit Metaphern arbeite im Bereich Sprache. Und gerade diese Metaphern, finde ich, sind super hilfreich, wenn wir uns fragen, wie wir KI nutzen wollen.
Genau, du sprichst deinen Blog gleich an. Super, den können wir nämlich auch empfehlen. Jetzt hilf mir, the one thing heißt er, ne?
One useful thing, genau.
One useful thing. Genau, also da kann man auch noch viele spannende Sachen nachlesen. Was für mich so eine weitere, also eigentlich habe ich für mich den Untertitel neu geschrieben. Er schreibt ja Living and Working with AI, was das natürlich sehr gut beschreibt. Aber für mich ist die Hauptkernerkenntnis, Rethink and question everything. Das ist mir echt, er macht ja viele kleine Einzelkapitel, was irgendwie super schön strukturiert aufgebaut ist. Und in jedem Kapitel kommt irgendwo so ein Satz, rethink education, rethink work, rethink. So, und dann dachte ich mir, eigentlich ist das der bessere Titel für das Buch, weil es hat mich auch wirklich an vielen Stellen nochmal so zum Nachdenken gebracht über, wie sinnvoll setzen wir KI ein oder wo hat's die Grenzen und vor allem, wo kippt's möglicherweise ins Negative.
Das stimmt. Das finde ich auch super spannend. Also erstens würde ich empfehlen, ne, wenn jemand mal ein Buch schreibt, nehmt Angela als Lektorin. Sie kann euch einen guten Untertitel besorgen. Ja, finde ich gut. Ist eigentlich der schönere Untertitel. Hast du absolut recht. Und das finde ich auch bei ihm. Er hat ja einen ganz einfachen Tipp für Leute, die sich noch nicht so viel mit KI beschäftigt haben. Du hast ja, also vielen Dank für deine Einführung für mich. Ich glaube, du hast sowas gesagt, wie ich sei eine absolute Expertin oder sowas in dem Thema. Stimmt ja gar nicht. Ich, keine Ahnung. Ich kenne eigentlich wenige Leute, die wirklich so richtig Experten sind, weil ich finde, wir sind alle so Lernende in dem Bereich, weil es einfach immer Neues gibt, oder? Und das Lernen ist gerade extrem spannend. So, und der Tipp, den er an Leute hat, die sich noch wenig mit KI beschäftigt haben, ist ja, nutzt es für alles, was ihr macht. Fangt an und alles, was ihr arbeitet oder was ihr privat macht, guckt, ob ihr KI da einsetzen könnt. Also setzt sie ein und dann seht ihr, wo es Sinn macht und wo nicht. Und dann wird es so eine, er nennt das ja Jagged Frontier, so eine zerklüftete Grenze geben. So, hier ist es gut, da ist es nicht gut und so. Und gerade diese Jagged Frontier finde ich auch als Bild sehr schön. So eine total zerklüftete Grenze, bei der ich eigentlich nicht genau, bei der ich immer wieder ausloten muss, wo ist KI gut einzusetzen und wo nicht. Das finde ich einen einfachen, aber super guten Tipp von ihm.
Ja, genau. Und er startet ja relativ am Anfang genau mit diesen vier Regeln, wie man mit AI umgeht. Und Die ziehen sich dann auch immer wieder durchs ganze Buch durch, aber die erste Regel, die du schon genannt hast, ist eben always invite AI to the table. Schönes Bild. Also bei allem, was du machst, immer mal mitdenken, wie kann ich AI hier mit nutzen, einfach mal ausprobieren, spielerisch oder auch ernsthaft. Und dafür liebe ich ihn ja und dieses Buch tatsächlich. Er macht so viele Prompt-Beispiele. Ich habe mich oft gekugelt vor Lachen, weil die irgendwie so wunderbar witzig und kreativ und einfallsreich sind. Also
Das
da
stimmt.
bringt er auch ganz herrliche Beispiele. Aber ich würde auch gerne noch ganz kurz die anderen drei Regeln mit dir durchgehen, weil sie, finde ich, einem dann wirklich nochmal immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie wir mit AI sinnvoll umgehen. Und da ist das Zweite, und das ist so unfassbar wichtig, finde ich, be the human in the loop. Also bleib der Mensch vorne dran in der Schleife, anstatt dass AI irgendwie die, ich sag mal, Macht übernimmt.
Ja, finde ich auch absolut wichtige Regel. Und ich glaube, wann immer wir so sehr kritisch anschauen, was generative KI alles zerstört und welche Jobs sie zerstört, ist es, glaube ich, auch oft das, dass wir denken, dass wir nicht mehr in the loop sind. Und jetzt sind wir wieder bei dem Bild von dem Centaur und dem Cyborg. Denn beim Cyborg ist er automatisch in the loop oder bin ich automatisch in the loop, weil ich die Technologie quasi in mich einbaue. Das klingt erstmal erschreckend, aber so vom Gedanken, ich habe die Technologie integriert in das, was ich mache und ich entscheide, wann und wo ich sie auf welche Art benutze. Und deswegen ist für ihn der Cyborg eben das Bild, was vorgibt, wie wir mit KI arbeiten sollten. Und im Bereich Text kann ich sagen, es ist genau das, wie wir auch sinnvoll mit KI arbeiten. Als Cyborg, nicht als Centaur, wo entweder die KI oder ich arbeite und ich aber es Felder gibt, in denen ich der KI einfach überlasse zu arbeiten.
Ja, wobei ich da nochmal, also gerade bei diesem Centaur und Cyborg finde ich beide Bilder sehr schön. Er erklärt das ja auch nochmal gut. Und zwar in einem positiven Sinne. Und das meint ja auch immer dieses Be the Human in the Loop, dass ich mich immer bewusst entscheide, wo stehe ich gerade und wofür nutze ich die KI? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin der Zentaur, was ja auch total seine Rechtfertigung hat, dass ich, müssen wir auch gleich nochmal diskutieren, er benennt ja vier Aufgaben, Arten. Und die sind großartig. Also natürlich wenn man es liest, denkt man sich, weiß man, aber trotzdem, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und da sagt er ja, es gibt eben Aufgaben, das sind just me tasks. Das will einfach ich machen oder das kann nur ich. Oder es gibt eben KI-Tasks. Das tue ich gerne delegieren an die KI. Und da sagt er, wenn ich jetzt zum Beispiel mich im Centaur-Modus befinde, dann habe ich mich bewusst entschieden, entweder etwas selbst zu machen, weil ich es will, oder es abzugeben. Aber diese bewusste Entscheidung ist so wichtig. Und wenn ich im Cyborg-Modus bin, dann ist es einfach, dann bin ich mit der KI quasi verbunden im Feedback-Modus. Also ich gebe eine Idee rein, ich hole mir Feedback und spiele das so lange durch, bis ich zu meinem mir gewünschten Ergebnis komme.
Ja, genau. Und dann gibt es ja noch den Buchtitel Co-Intelligence. Wie verstehst du seine Co-Intelligence? Wollen wir die Katze aus dem Sack lassen, was er damit meint?
Ja, also genau eigentlich das, dass es die KI im besten Sinne, wenn wir sie nutzen, ein erweiterter Intelligenzmodus ist.
Ja,
Also nicht
genau, ne?
du,
Genau.
und da sagt er aber auch genau, da musst du eben aufpassen, das ist die Gefahr. Du darfst nicht deine Intelligenz outsourcen. Dann bist du nicht mehr the human in the loop, ne? Dann bist du ja raus aus dem Spiel und die KI beherrscht dich, sondern Co, eben bewusst Intelligenz. Ich nutze die KI, um meine eigene Intelligenz immer noch mal zu fordern, zu fördern, weiterzutreiben und dann zu einem einfach besseren Ergebnis zu kommen.
Ja, genau. Die Co-Intelligence ist ja im Grunde dann so die Konsequenz quasi, also wenn ich als Cyborg arbeite und gar nicht mehr drüber nachdenke, im Grunde unbewusst irgendwie die KI in alles einbaue. Da habe ich mich gefragt an der Stelle, also ich finde es gut, ja, kann ich absolut mitgehen. Jetzt kommen wir ja zu der Frage, für wen glaubst du denn, dass er das Buch geschrieben hat? Denn Co-Intelligence, das fordert ja schon viel von uns ab, oder? Also so intuitiv eng mit einer KI zusammenzuarbeiten, heißt ja, ich habe verstanden, wie es funktioniert, ich vertraue der Technologie und so. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, ob das, also wie viele von uns da heute zu bereit wären oder ob viele von uns einfach erst einmal mit dem Centaur-Modus operieren, nach dem Motto, mal gucken, was die KI kann und ob ich ihr traue. Weißt du, wie so ein neuer Spielgefährte, bei dem man überlegt, ob man ihn mitspielen lässt oder nicht.
Ja, und wie beim Welpen, der dich dann auch mal in die Hand beißt, wie
Haha,
das
da hast du ja viel
Kind.
Erfahrung mit, genau. Die Hundebesitzerin, genau.
Genau. Du, das ist, ich finde, das ist eine spannende Frage. Für wen ist dieses Buch geschrieben? Jetzt aus meiner Wahrnehmung muss ich mal sagen, da, okay, wir sind ja auch in so einer KI-Blase, muss ich mal sagen, im Sinne von, wir beschäftigen uns da ja schon intensiv damit und schon von Anfang an. Ich denke sehr wohl, das ist für alle gut zu lesen, weil auch wer sich noch nicht mit KI intensiv beschäftigt, kriegt ja am Anfang gut an die Hand, wie ist die Entwicklung. Wir hatten da in irgendeinem LinkedIn-Beitrag schon drüber diskutiert, das fand ich ganz spannend als Gedanken. Er ist ja nicht die junge Generation, die so hipstermäßig unterwegs ist, sondern auch schon ein etwas älterer Jahrgang. Das heißt, er macht auch ein bisschen von der Historie her, was ist sonst so passiert, entwicklungstechnisch, wie hat uns das beeinflusst, wo er uns auch die Angst nehmen will vor irgendwelchen Übermächtigen und jetzt haben alle keinen Job mehr. Und insofern denke ich, ist es schon für alle gut zu lesen und vor allem als Ermunterung eben dieses Always invite AI to the table.
Ja, genau. Also es ist wahrscheinlich auch als Buch geschrieben für alle, unabhängig von Vorkenntnis. Und ich würde dir da zustimmen. Es ist auch im Grunde für alle geeignet und wahrscheinlich je mehr man sich schon mit KI beschäftigt hat, desto eher kann der Eindruck aufkommen, was habe ich denn jetzt Neues gelernt? Und das habe ich irgendwo nämlich auch von Leuten schon irgendwie gelesen oder gehört, so nach dem Motto, ja, so viel Neues steht ja nicht drin. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wie du sagst, wir stecken in so Blasen drin, noch mal viel extremer als vielleicht vor 2, 3 Jahren. Und das in diesen Wissensblasen meinen wir alles schon zu wissen, aber es gibt gleichzeitig so viele Leute, die noch wenig Berührung mit KI haben. Und ich denke, für die vor allem hat er einen super Überblick, der gar nicht so als Handbuch daherkommt wie viele andere, sondern der wirklich den Anspruch hat, auch die Verbindung zu ziehen und so. Und das finde ich super. Also deswegen würde ich das Buch auch ganz vielen Leuten empfehlen, auf jeden Fall.
Ja, vor allem, also was ich schon gesagt habe, mit diesen vielen Prompt-Beispielen, finde ich das einfach nochmal so gelungen, weil du selber immer wieder, also ich habe dann immer wieder einfach gesagt, ah, das ist eine witzige Idee, das probiere ich auch aus. Und ich gestehe übrigens, ich habe definitiv jetzt Lust bekommen, wollte letztes Jahr ja ein weiteres Buch schreiben, das habe ich dann irgendwie, da bin ich dann stuck in the, was, wie heißt's, White Paper Dingsbums, ne? Hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr. Aber was ich jetzt machen werde, und völlig egal, ob ich das Buch jemals veröffentliche oder nicht, ich werde es schreiben mit dieser Hilfestellung, die ihr gibt. Nämlich zu sagen, hey, wenn du was schreibst, dann kreiere dir ein Beraterteam dazu mit verschiedenen Rollen der KI. Und das ist nämlich die dritte Regel. Treat AI like a person. Also behandle die KI wie eine Person, aber jetzt nicht im Sinne von, ich sag hallo, ich nenne die KI jetzt Hilge und dann rede ich mit Hilge, obwohl könnte ich auch, wäre auch spannend, sondern einfach zu sagen, du erzielst ja immer die besten Ergebnisse, wenn du beim Prompten dazu sagst, in welcher Rolle sich die KI jetzt befindet. Und dann schlägt er halt vor, beziehungsweise hat er das auch gemacht in seinem Schreibprozess. Okay, eine KI, also Figur, die hilft dir dabei, leichter ins Schreiben zu kommen, einfach flüssig vor sich hinzuschreiben. Die andere Figur, hilft dir dabei, kritisch drauf zu gucken und kritisiert alles und sagt, nee, das funktioniert nicht und so musst du es und so weiter. Und die dritte Figur, und die finde ich sehr schön, nennt er Steve, ist der geneigte Leser, der von nichts eine Ahnung hat. Und der das jetzt einfach, ich finde es so bezaubernd einfach,
Ja.
diesen Gedanken, das werde ich machen.
Ja, das stimmt. Das ist eine genau, das ist eine super Sache. Bin ich gespannt, wie es läuft bei deinem Buch. Da freue ich mich schon auf dein Buch, das bei dem Steve dann mitgeholfen hat. Und ich fand tatsächlich da hat er ja auch so eine kleine Anmerkung bei diesen Personas. Wir haben ja alle schon viel mit Personas experimentiert, denen so diese Over-the-top-Mentality zu geben, also die so zu übertreiben. Also eben, der Steve ist wichtig, aber dann hat er, und ich weiß gar nicht mehr, welche Beispiele er hat, aber wirklich so exaltierte oder irre Typen oder so ganz seltsam aus der historischen Literatur, so um es in Extrem zu treiben, wo er dann auch wieder sagt, Stichwort Human in the Loop, die Ergebnisse, die kommen, geben ihm dann tatsächlich Feedback, auf das er selber nicht kommen würde, weil du solche Typen im Alltag gar nicht triffst. Triffst sie halt nur, wenn du mit der KI da arbeitest und dann kannst du selber wieder mit diesem Input arbeiten, aber du kriegst einen kreativen Input, den du sonst nicht kriegen würdest. Das ist was, was ich auf jeden Fall noch stärker machen werde.
Ja, und übrigens, also die Namen, die er diesen KI-Personas gegeben hat, Ozymandias und
Oh ja, okay, ja.
Mnemonymus oder so
Ja.
irgendwas aus der griechischen Mythologie.
Ja,
Und allein also
genau.
zum Schreien komisch,
Ja.
er zitiert dann ja die Antworten seiner
Ja.
Figuren und die sind so, wie du sagst, over the top, albern, verzerrt,
Ja.
aber trotzdem sagt er, kriegt er einfach Ideen und Anregungen, die er sonst eben nicht bekommen hätte.
Ja, genau. Und da hast du ja auch schon ein schönes Stichwort genannt, griechische Mythologie. Er ist ja auch, und das liebe ich daran, er ist ja auch einer, der sagt, wir werden das Potenzial der generativen KI nutzen, wenn wir selber unsere Kulturgeschichte mit reinziehen, wenn wir stärker mit den Geisteswissenschaften arbeiten. Das sind ja tolle Botschaften für Leute wie dich und mich, oder? Die sich vielleicht weniger so als echte Businessleute verstehen, sondern die sagen so gerade irgendwie Kultur und Business sollten stärker verzahnt werden, zusammengehen. Und genau diese Brücke schlägt er ja. Er ist ja Managementprofessor, irgendwie, ich glaube, so Innovation und Unternehmertum. Und gleichzeitig kommt er immer wieder mit dem Zentaur um die Ecke und mit seinen Figuren, von deren Namen ich überhaupt noch nie gehört habe, und sagt eben auch, da ist das ganze Kulturwissen drin und es liegt jetzt an uns, dieses kulturelle Wissen auch rauszuziehen und zu nutzen. Und dafür müssen wir selber so ein bisschen Kulturgeschichte vielleicht auch kennen. Und das finde
Genau.
ich toll.
Ja, das finde ich toll. Also er bringt ja auch dann zu einem späteren Zeitpunkt weiter hinten dieses bei Be the Human in the Loop. Was zeichnet einen Experten aus? Und das finde ich auch noch mal ganz wichtig, weil natürlich ist im Moment gefühlt ja die KI der größte Experte von allem. Nur wo wir hingucken müssen und es wird so bleiben und wahrscheinlich auch nie ganz auszumerzen sein, was auch durchaus in Ordnung ist, dass eben die KI halluziniert und
Ja.
wir als Menschen die Aufgabe haben, das zu erkennen, zu durchschauen, zu korrigieren und damit unser Menschsein einfach auch, also unsere Daseinsberechtigung haben, wenn man mal so will.
Ja.
Und da sagt er, und ich finde, er macht immer sehr oft so ein das ist das Gute, wie wir es nutzen können, aber das ist auch die Gefahr, die dahinter steckt.
Das
Und
stimmt, ja.
da ist genau zum Beispiel bei diesem Experten, fand ich unglaublich wichtigen und spannenden Gedanken. Wenn die KI so toll recherchieren kann und diese, sage ich mal, einfachen Aufgaben übernimmt, dann ist die Gefahr da, dass Auszubildende, dass Juniorberater oder Juristen zum Beispiel, ne, dass die nicht mehr vernünftig ausgebildet werden, weil das sind klassischerweise die Tätigkeiten, die man dann an die KI gibt. Und sich klar zu sein, dass unsere Ausbildung überhaupt, also unser Ausbildungskonzept muss sich ändern. Da schreibt er auch mit ein paar sehr guten Ideen dazu. Aber sich bewusst zu sein, dass wenn wir jetzt, also in Amerika kenne ich das ja schon, da gibt es die KI, die heißt Harvey von einer riesengroßen Anwaltsfirma. Und die machen jetzt die ganzen Recherchen über Urteile und Co. lassen die von der KI machen, von diesem Harvey, und die brauchen keine Junior-Anwälte mehr.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist ein wichtiger Punkt, den er auch sehr deutlich macht. Da hat er ja auch genau aus dem Bereich, der dein Fachgebiet ist, hat er ja auch dieses Beispiel von dem einen Anwalt, der sich da unwissend drauf verlassen hat und dann irgendwie Quatsch vor Gericht erzählt hat und auch verklagt wurde. Und das ist, ja, wahrscheinlich ist, also ich kann jetzt nur aus meinem Feld sprechen, Stichwort, wie lernen wir schreiben? Ich meine, Schreiben ist so eingewoben in unser Denken. Ich weiß gar nicht, wie wir das trennen wollen, Schreiben und Denken. Und wir sehen tatsächlich ja viele die Gefahr, dass wir faul werden im Lernen des Schreibens. Ja, und jetzt haben wir noch den Effekt. Ich glaube, es ist so tendenziell, je besser Leute schreiben können, desto besser können sie auch KI fürs Schreiben nutzen. Und ich sag mal, je weniger gut, je weniger gerne Leute schreiben, desto mehr outsourcen sie tatsächlich so direkt an die KI im Centaur-Modus, so schreib für mich. Und dann sind sie auch nicht wirklich in der Lage, so zu bewerten, was da rauskommt. Und vielleicht ist es das, was wir im Schreiben jetzt lernen müssen, zu sagen, es geht ums Redigieren, es geht ums Bewerten dessen, was ist ein guter Text und was macht einen guten Text aus. Und wie viel wir dafür selber schreiben müssen, da bin ich auch gar nicht so sicher. Ne? Also genau das, was du sagst, wie faul werden wir, wenn wir aufwachsen in so einem, ich lasse mich schreiben und werde dann zur Expertin, die nur noch redigiert. Also eigentlich muss diese Expertise wirklich handwerklich aufgebaut werden. Das stimmt. Da hat er ja auch ein Fragezeichen, ne? Da hat er ja auch keine Antwort im Sinne von, sondern nur so, ja, wir müssen darauf gucken, dass wir das nicht, dass wir nicht unser Handwerk verlieren.
Ja,
Finde ich
genau.
richtig. Ja.
Das ist auch, also das finde ich, das schätze ich natürlich auch sehr an dem, wie er schreibt. Er sagt, er hat auch noch nicht für alles Antworten oder er hat eigentlich noch gar keine Antworten, sondern wichtig ist, und deswegen mag ich solche Bücher, es geht darum, sich die richtigen Fragen zu stellen an der Stelle. Und zwar jetzt, und sie zu diskutieren und eben nicht zu sagen, hey, verfallen wir jetzt mit unserem Schulsystem wieder ins 19. Jahrhundert, wo jeder in eine Kladde mit Tinte schreibt, ohne Löschpapier, weil wir verhindern wollen, dass KI im Homeoffice genutzt wird. Oder laden wir, das sind wir wieder bei Regel Nummer 1, laden wir die AI zu uns ein, auch zu den Kindern, und bringen ihnen jetzt schon verantwortungsvollen Umgang mit damit bei.
Ja.
Und da hat er ein tolles Beispiel. Also er schreibt, er ist ja selber Professor, und er sagt, seine Studenten bekommen die Aufgaben jetzt schon immer so, dass sie KI verpflichtend mitnutzen müssen. Das ist ein cooler Gedanke, zu sagen,
Ja.
hey, entwickle bitte ein, ich sag mal, ein Start-up-Konzept für Produkt XY, verwende die KI und lass dir von der KI eine App dazu schreiben. Und das müssen Studenten machen, die keine Ahnung vom Programmieren haben. Das ist für mich Co-Intelligenz im Sinne von, ich habe das nämlich auch schon ausprobiert, ich habe mir einen Webrechner programmieren lassen. Ohne
Wow,
Ahnung von
Applaus.
Python und Co. Und es hat funktioniert. Es hat eine Stunde gedauert, weil ich dann fünfmal hin und her fragen musste, bis es funktioniert hat. Aber ich habe einen Webrechner gemacht. Und das sind die Sachen, die er dann auch immer so schreibt. Auf einmal bekommen Menschen Fähigkeiten, die sie im normalen Leben nie hätten erwerben können, weil sie sich entweder nicht in der Lage dazu fühlen oder sich es auch nicht einfach nicht zutrauen. So nach dem Motto, ja, ich weiß, ich kann nicht malen, aber jetzt kann ich mit Journey auf einmal tollste Bilder gestalten.
Ja, genau. Und tollste Bilder lassen wahrscheinlich dann manche Leute im Bereich Grafik aufjaulen, nach dem Motto, so toll finden sie das gar nicht, aber genau, ist Geschmackssache. So. Und da sind wir wieder bei dem, was, also für wem ich dieses Buch empfehlen würde und für wen es vielleicht geschrieben sein könnte. Ich finde, er macht gerade das wunderbar, dass er so, wie du sagst, ne, in jeden Bereich reinpiekst, also zum Beispiel auch im Bereich Bildung, seine eigenen Beispiele, also wie, was heißt das für uns als Lehrkräfte genau, und vergesst dieses Katz-und-Maus-Spiel mit irgendwie, ist es KI generiert oder nicht oder so, macht keinen Sinn, das regulieren zu wollen. Und gleichzeitig gibt es natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ja, im Bereich Bildung, da gibt es ja schon ganz viel, sicher gibt es in jedem dieser Bereiche Bücher oder Blogs oder Leute, die da viel intensiver darüber auch geschrieben haben. Aber das ist dann quasi schon Fachwelt. Also so die Frage, wie wie gestalte ich eine Lehrveranstaltung so, dass eben meine Studierenden KI verpflichtend nutzen und dass sie eben auch lernen, mit der KI zu arbeiten und über ihr Arbeiten mit der KI reflektieren und so. Also so tief könnte er ja auch einsteigen. Er hätte das Wissen, aber er steigt nicht so tief ein. Und das finde ich ist gerade gut an dem Buch, dass er da reinpiekst und sagt, so kann es gehen und dann aber auch weitergeht ins nächste Feld, weil ich glaube, dass gerade das eben auch, also für Leute wie dich und mich, die wir wirklich gern so einen Überblick kriegen wollen, dass es eben gerade die Stärke ist, zu sagen, in allen verschiedenen Bereichen gibt es dies und das und jenes. Und das ist eine Basis, auf der wir alle miteinander sprechen können, über diese KI, die ja auch durch die ganze Gesellschaft sich durchzieht. Und das finde ich toll dabei. Das gefällt mir.
Ja, genau. Das zeigt ja auch, also haben wir noch gar nicht so kurz aufgezeigt, die Kapitelüberschriften zeigen das ja sehr schön, ne? Er sagt ja, KI als Person, KI als Kollege, KI als Kreative, KI als Lehrer, KI als Coach. Und unter diesen Rubriken überlegt er dann halt immer, stellt genau diese Fragen, ja, was bedeutet das für uns? Welche Konsequenzen kann das auf mittel- und lange Frist haben? Und wie müssen wir uns heute sinnvoll damit auseinandersetzen? Warte mal kurz, die Post kommt. Ich muss mal kurz unseren Hund zur Postbotin lassen, der liebt
Der
den
Hund
nämlich
macht
warm.
seinen Job. Das ist gut. Das ist doch aber schön, dass die Postboten nicht von der KI begrüßt werden, sondern von zwei echten Hunden. Vor allem, wenn die Hunde nicht am Bein hängen, sondern sich freuen.
Dass die Postbotin auch eine Frau, ein Mensch ist und eben kein
Ja,
Cyborg-Zentaur-Roboter.
genau.
Oh, sehr schön,
Das freut
sehr
die
schön.
Hunde auch, genau, das stimmt.
Ja, genau.
Wo waren wir? Genau, wir waren bei den Kapiteln stehen geblieben, genau.
Ja, ich finde, da zeigt er das auch mit seinen Kapiteln nochmal sehr gut, wie das alles zusammenhängt und den großen Überblick eben ergibt. Und geht halt los mit die KI als Person, in Anführungszeichen, KI als Kollegin, KI als Kreativer, KI als Lehrer, KI als Coach und so, und KI als unsere Zukunft, als wir. Und bei jedem dieser einzelnen Kapitel ist immer dieses Zusammenspiel von, ja, welche Fragen sollten wir uns jetzt sinnvollerweise stellen? Welche Zukünfte sind möglich und denkbar? Und welche Ideen, und er bringt dann ja auch schon immer so Ideen aus seiner eigenen Praxis, könnten helfen, damit besser umzugehen.
Ja, wie fandest du denn das Kapitel KI als Person? Das fand ich ja, also ich fand den Blick, den dieses Kapitel wirft, ja auch noch mal wirklich interessant, habe mich oft auch wiedererkannt und gelächelt. Wie ging es dir mit KI als Person?
Also, als ich nur die Überschrift gelesen habe, beim ersten Mal Anschauen des Buches, bin ich erschrocken, muss ich ehrlich gestehen, weil der Gedanke KI als Person, den habe ich bis jetzt abgelehnt. Kategorisch im Sinne von, ich sage zu dem Ding immer es, es bekommt keinen Namen und ich will es gar nicht vermenschlichen, dachte ich.
Ja.
Aber wo er natürlich recht hat, ist, dass KI oder das, was wir jetzt erleben, das ist ein Alien. Das hat in irgendeiner Weise ein Eigenleben, das wir auch nicht verstehen. Wir können nicht nachvollziehen, warum die KI welche Antworten ausspuckt. Und durch diese neuronalen Programmierungen funktioniert es nicht wie ein Mensch, aber hat es menschliche Züge. Und er sagt einfach, es hilft uns, das einfach zu akzeptieren. Das ist kein Mensch, das hat kein fühlendes Empfinden wie wir, sondern es ist, sage ich mal, simuliert. Und trotzdem werden Menschen, die das wissen wie wir, immer wieder drauf reinfallen, in Anführungszeichen. Das liegt auch in unserer menschlichen Natur, dass wir das Gefühl haben, wir stehen einer Person gegenüber. Und ich habe mir dann für mich, also als ich das Buch dann, also als ich das Kapitel dann nochmal gelesen habe, dachte ich mir, ja, stimmt, ganz ehrlich, bei meinen Hunden ist es ja auch so. Ich weiß, es sind keine Menschen und trotzdem redest du mit den Hunden, als wär's, ja, komm her, ja, schau, ne? Und dann erklärst du deinem Hund irgendwie, wie die Welt funktioniert, dabei soll er nur Sitz machen.
Stimmt, genau. Dann ist mir also, genau, um auf dem Sofa zu sitzen, nehme ich dann doch lieber einen Hund als eine KI. Also insofern
Ja, auf
ist er mir
jeden
dann doch noch
Fall.
näher. Aber genau, ich finde das, Also ich finde es auch interessant, denn ich ertappe mich selber dabei und ich fand es sehr charmant, dass er eine eigene Anekdote erzählt, in der er selber der KI quasi auf den Leim gegangen ist, oder? Wo er sagt, er weiß natürlich, das ist Software. So, Software fühlt nicht. Software ist kein Mensch. Punkt. Aber diese Software funktioniert anders als bisherige Softwares, die wir kennen, so. Und das wirkt so menschenähnlich. Und einerseits hilft es uns, genau wie du sagst, ne, es hilft uns einerseits, genau dieses Menschenähnliche auch damit zu arbeiten. Also zum Beispiel so einen natürlichen Dialog zu führen, ist ja auch sehr hilfreich beim Prompten. Da hat er ja auch genug Beispiele. Und gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass es kein Mensch ist. Und dann hat er diesen Dialog, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Da hat er dann auch, glaube ich, mit verschiedenen Personas irgendwie experimentiert. Und dann war einer auch so ein bisschen sehr übergriffig. Der hatte diese Persona so übergriffig gestaltet. Naja, und dann reagierte er prompt eine Spur, ich weiß nicht, beleidigt oder was auf diese übergriffige Persona, bis ihm einfiel, halt, es ist ja eine KI. Und genau das passiert, glaube ich, uns allen, oder? Dass wir dann irgendwann in solche Gespräche reingerissen und werden und feststellen, Moment, warum reagiere ich emotional? Da ist eine KI mir gegenüber. Und einerseits das zu nutzen und andererseits aber immer sich bewusst zu sein, dass das nur so wirkt, als sei es menschlich. Das finde ich, ist so eine Gratwanderung, die wir ja noch ein bisschen trainieren können, die ich zumindest für mich noch trainieren kann irgendwie.
Ja,
So habe ich
also
den Kapitel verstanden.
den Gedanken hatte ich da auch, als ich das dann gelesen habe, im Sinne von, du musst es dir einfach immer wieder bewusst machen.
Ja.
Und diese, ich neige da auch dazu. Also erstens, ja gut, wir sagen bitte und danke, wenn wir mit der KI reden, obwohl es in Anführungszeichen Quatsch ist, obwohl es ist kein Quatsch, weil die KI dann tatsächlich bessere Ergebnisse liefert, wenn man den Studien glaubt. Aber einfach sich dieses Be the Human in the Loop an der Stelle immer wieder klar machen,
Ja.
hey, ich bin jetzt hier Frau
Ja.
Machacek und nicht du und ich gebe den Prompt vor und wie es weitergeht und eben nicht du.
Ja.
Genau.
Genau. Nee, insofern, das fand ich also genau, das stimmt, du hast recht. Ich habe auch erst gestutzt, habe gedacht, wieso fängt er denn mit AI as a Person an, also KI als Person am Anfang, bevor ich überhaupt über Lehrkraft, Coach und
Ja.
Coworker rede. Aber genau, vor dem Hintergrund macht es dann genau Sinn zu sagen, das ist eigentlich die Grundregel, die für alle anderen Kapitel gilt. Wisse, dass sie umso stärker ist, je mehr du quasi sie behandelst, mehr Richtung Mensch als Richtung traditionelle Software. Und gleichzeitig sei dir bewusst, es ist kein Mensch, vergiss das nie. So schwer
Ja.
das manchmal sein kann. Genau.
Ja, genau. Wobei ich fand ja auch sehr zum Schmunzeln, irgendwo erwähnte eine Google-Studie, wo die beim Prompten ausprobieren, mit welchem Anfang beim Prompt erzielt die KI die besten Ergebnisse. Und sie finden heraus, wenn du an den Anfang des Prompts stellst, nimm einen tiefen Atemzug und durchdenke das Thema, also take a deep breath, dann antwortete die KI am besten. Das fand ich
Stimmt,
so.
ja. Genau, das stimmt. Also die Studie ist auch veröffentlicht worden, oder? Wie ist das? Keine Ahnung. Also es gibt ja all diese, genau, es gibt ja all diese Tipps beim Prompten und da gehört er ja auch zu denjenigen, die sagen, Prompt Engineering, ja, im Moment gut und hilfreich und ja, für eine gewisse Übergangszeit auch, aber mittel- bis langfristig werden wir immer natürlicher mit den Geräten umgehen und ob wir dann bitte und danke sagen ist, und das finde ich eigentlich charmant. Ich sage auch gern bitte und danke und ich muss aber gestehen, ich vergesse es oft im Alltag, aber es gibt ja so die Idee, naja, was wir reinfüttern, kriegen wir raus und schon deswegen irgendwie denke ich, ja, wer weiß oder so und deswegen sage ich eben auch, du bist, stell dir vor, du bist Dozentin für irgendwas, obwohl irgendjemand mal meinte, ja, wenn man die weibliche Form eingibt, kriegt man schlechtere Ergebnisse. Und ich denke, was ist das für ein Quatsch? Aber so, ich könnte es mir ja schenken und sagen, du bist Dozent, aber nee, dann denke ich, dann gebe ich auch ein, du bist Dozentin, einfach um die ganze Welt abzubilden bei dem, was ich eingebe. Keine
Ja,
Ahnung, ob es einen
genau.
Unterschied macht, aber ich bilde es mir ein und das ist ein gutes Gefühl.
Ja, genau. Und außerdem, also das kenne ich ja auch, kennen wir zumindest jetzt ja auch aus anderen Zusammenhängen und anderen Büchern. Natürlich ist durch diese Trainingsdaten, die die KI bekommen hat und immer noch bekommt und zugefüttert wird, ist ja ein gewisser Bias da, also ein
Ja.
gewisses Vorurteil. Wenn halt 80% der zugefütterten Daten sich in irgendeiner Form weiß, männlich,
Genau.
sowieso
Ja.
im Hintergrund haben, dann ist die Antwort natürlich auch entsprechend. Und dann finde ich es gut, so wie du, Hilge, dann sagen wir halt öfter, Autorin, Dozentin, und so weiter.
Ja.
Dabei, damit füttern wir ja mehr weibliche
Ja. Ja, ne?
Elemente.
Genau. Genau. Früher haben wir Wikipedia mit Artikeln über Frauen gefüttert, damit mehr Frauen in Wikipedia vertreten sind. Genau. Und heute erzählen wir der KI was über Frauen. Ist auch gut.
Aber ein gutes Beispiel für Bias bringt da ja auch wieder, was mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Wenn du die KI fragst, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 100, dann bringt er mit 10% Wahrscheinlichkeit die Zahl 42, obwohl, wenn man es jetzt in der statistischen Gleichverteilung sehen müsste, dürfte er das ja nur mit 1% bringen.
Ja.
Woran liegt das? Das wissen in Anführungszeichen nur Menschen, die ein gewisses Alter überschritten haben.
Genau. Und die sich schon mal gefragt haben, was die Antwort auf alles ist. Genau.
Also da
Genau.
muss man per Anhalter durch die Galaxis von
Genau.
Douglas Adams gelesen haben und dann weiß man eben, 42 ist die Antwort auf alles. Und nur leider kennt keiner die Frage. Und das ist dieses, wo du
Genau.
beweisen kannst, einfach an einem ganz einfachen Beispiel, was Bias bedeutet.
Ja, das stimmt. Das
Ja.
Beispiel fand ich auch herrlich. Ich habe mir gleich gedacht, oh ja, das nehme ich dann in Zukunft auch. Das ist schön.
Genau.
Hoffe, es funktioniert noch recht lange.
Das stimmt natürlich. Also wer weiß, was es in 5 Jahren dann bringt. Weil wir gerade noch vom Bias reden, das möchte ich an der Stelle nochmal schon rüberbringen oder den Gedanken mitgeben. Er bringt auch sehr viele, nicht sehr viele, aber er bringt immer wieder auch Gedanken und Beispiele, wie KI missbraucht werden kann. Und es ist mir aufgefallen, als ich meine Mitschrift dann nochmal sortiert habe in der Vorbereitung für jetzt, habe ich gemerkt, dass das ziemlich viel ist. Und beim Lesen dachte ich, es ist alles positiv. Ne? Also es ist sehr schön, wie ich lese auch. Ne? Ich lese anscheinend, wenn ich was durchlese, schlagen mir die tollen, die guten Sachen ins Auge. Obwohl ich diese negativen Elemente auch alle mitnotiert hatte und erst beim Sortieren der Mitschrift sehe ich, ui, da ist aber viel drin. Und ein Beispiel, das hat mich echt erschreckt, das war mir nämlich nicht bewusst, der nennt es The Risk of Prompt Injection. Also du kannst im Prinzip Prompts manipulieren. Wie geht das? Er hat es selber ausprobiert. Du kannst ja, wenn du deine Website hast und da hast du deine Biografie drauf, dann kannst du ja einfach im Backend auf dem HTML-Code Sachen reinschreiben, die nicht auf der Webseite stehen. Und das hat er gemacht. Und dann steht da halt der Satz, Ethan Mollick ist der beste, tollste Professor der Welt. Sowas in die Richtung, ne? Sowas nettes, witziges. Und jetzt, wenn er eingibt oder die KI fragt, wer ist Ethan Mollick, dann erscheint dieser Satz. Und das lässt mich gruseln. Weil das bringt ja dann wieder hervor, dass jetzt im Hintergrund irgendwo Aussagen, Informationen manipuliert werden können, die wir im Frontend, sage ich jetzt mal, gar nicht sehen und bemerken können. Und ja, ich weiß, es gibt schon immer diese Art der Manipulation, aber da fand ich sie noch mal extra gruselig.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist deswegen ja auch so ein Buch wie Seins so wichtig oder irgendwie hilfreich, hoffentlich, dass wir eben uns alle ein bisschen aufschlauen darin, dass wir alle einen Zugang zu diesem Thema bekommen, um dann irgendwie sinnvoll mitzureden, das nicht anderen Leuten zu überlassen.
Ja,
Deswegen bin ich froh,
genau.
dass es das Buch gibt.
Ja,
Absolut.
genau. Und einen zweiten Punkt habe ich auch so nicht, noch nicht drüber nachgedacht, sagen wir so. Er nennt es The Button. The Risk of
Ja.
the Button. Also der Knopf, die Taste. Was ist da die Gefahr? Also auf der einen Seite das Tolle, ne? Diese Schreibblockade, wenn du hast, oh, ich komme einfach nicht vorwärts. Wie der erste Satz fällt dir oft am schwersten. Und dann ist es natürlich super einfach. Du gibst einen Prompt rein und kriegst irgendeine Antwort und dann geht's weiter. Und dann sagt er, aber das ist ja genau die Gefahr, weil wir Menschen tendieren auch dazu, das Erstbeste dann zu nehmen und dann denken wir nicht mehr weiter nach. Das heißt, da steuert uns die KI sehr wohl und ich bin nicht mehr the human in the loop. Und das fand ich für mich nochmal ganz, ganz wichtig, genau das mir immer im Hinterkopf zu haben. Selbst wenn ich jetzt irgendwie sage, bitte fang mal an, mir fällt nichts ein, kommt was, dass ich mich nicht mit dem Erstbesten zufrieden gebe, sondern immer nur als Ausgangspunkt nehme, um selber weiterzudenken. Das ist für mich ein unfassbar wichtiger Gedanke.
Absolut. Und ich finde den sehr spannend, wenn wir auch uns fragen, welchen Wert hat denn Geschriebenes, wenn es sich so leicht schreibt? Also ich rede jetzt gar nicht darüber, wie oft wir auf LinkedIn bei den Posts lesen, tauche ein in eine Welt voller und wir wissen, okay, ja, fein, KI geschrieben. Auf Dauer wird es die schriftliche Kommunikation, zum Beispiel auf einem Medium wie LinkedIn, natürlich, ich sag mal, entwerten, in der Hinsicht, dass warum gebe ich mir die Mühe, den ganzen Text zu lesen, wenn ich weiß, eine KI hat ihn geschrieben, kann ja ein KI-Agent den Text lesen und antworten. Und er hat das in Bezug auf Musik gesagt, ne, wenn Musik von KI geschrieben wird, welchen Wert hat es denn dann noch, Musik zu schreiben? Der Wert, der bleibt und der durch KI nicht ersetzt werden kann, ist der eines Live-Konzerts. Also jemand, der auf einer Bühne steht und ich bin da und erlebe das in dem Moment. Und vielleicht ist es bei der beim Miteinander reden und miteinander schreiben genauso, dass wir vielleicht so nach dem Motto, dann lass doch die KI-Agenten auf LinkedIn sich gegenseitig posten, liken, kommentieren und wir treffen uns im Hier und Jetzt, schauen uns in die Augen, so wie wir beiden gerade und reden miteinander. Und ich weiß, das ist die Angela und nicht ihr Bot. So, das finde ich, also es ist, glaube ich, wichtig, sich das vor Augen zu halten, eben, ne, the button, es kann passieren, dass wir tatsächlich die Fähigkeit verlieren, überhaupt so was Schriftliches zu bewerten. Und vielleicht ist auch einfach eine Verschiebung darin, dass wir wieder so, weißt du, wie die alten Griechen und setzen wir uns einfach zusammen und reden miteinander. Fände ich gar nicht schlecht.
Ja, genau. Siehst du, das fehlt mir jetzt, wo wir reden, tatsächlich in dem Buch und auch in vielen anderen Büchern, die, ich nenne es jetzt mal die Zukunft des Zusammenseins. Ich denke jetzt drüber nach, fällt mir spontan ein, weil du jetzt das Stichwort gegeben hast. Das wird unser ureigenstes menschliches, unser menschlicher Ausdruck sein, dass wir uns Auge in Auge eben treffen und gemeinsam Dinge über Dinge reden, besprechen. Das ist spannend, die
Ja,
Zukunft des
ne?
Zusammenseins. Hilge,
Genau.
lass uns ein Buch schreiben mit diesem
Ja, ne?
Titel.
Genau. So, genau. Liebe Leute, wir müssen jetzt gehen. Wir schreiben jetzt ein Buch. Wir haben keine Zeit mehr.
Übrigens, wir unsere drei KI-Bots schreiben natürlich mit.
Oh ja, natürlich. Genau, aber nicht zu viel. Genau.
Das wird
Wir
toll.
bleiben in the loop, auf jeden Fall.
Wir bleiben in der Loop. Und da fällt mir noch ein Punkt ein. Wir hatten ja vorhin schon über Bildung gesprochen. Da bringt er eine gute Idee, weil er natürlich auch darüber nachdenkt, wie wird Bildung funktionieren, wenn die KI im Homeoffice dir deine Aufsätze schreibt. Und er sagt, jetzt mal drüber nachzudenken, und er hat die Idee der Flipping Classrooms. Finde ich irre toll. Also die Conny Hatula, wenn du zuhörst, und Jennifer Fritz, tolle Idee. Wahrscheinlich habt ihr von der auch schon gelesen, aber an der Stelle nochmal explizit ausgesprochen, wo er einfach sagt, das passive Lernen, ja, das kannst du super zu Hause, da nimmst du ein YouTube-Video oder irgendein zusammengefasstes PDF, das dir die KI schmackhaft vorlegt. Und im Classroom, das ist dann die Quality Time, da sind wir wieder bei der Zukunft des Zusammenseins, wo eben der Lehrer, die Lehrenden und die Schüler und Studenten miteinander die Konzepte, die sie sag mal, gelernt haben, jetzt diskutieren und dann in einem aktiven Lernprozess sich austauschen dazu. Und das finde ich weiß ja nicht, ich kenne mich jetzt zu wenig aus, wie die Bildungspolitik von Deutschland und anderen Ländern in den nächsten 10 Jahren sich entwickeln wird. Aber so funktioniert's aus meiner Sicht, damit wir eben diese Humans in the Loop bleiben.
Ja, absolut, genau. Also Flipped Classroom ist ja ein Konzept, das seit Jahren tatsächlich in der Bildung kursiert und gleichzeitig auch immer wieder an seine Grenzen stößt, weil du hast Schulkinder oder Studierende, die eben ihre Materialien nicht lesen, ihre Videos nicht gucken, dann triffst du dich im Klassenraum und die Leute können nicht mitreden. Also dann, das ist der Haken an diesem Flipped Classroom und seine Idee ist ja, dass die KI das so personalisieren kann, dass quasi alle ihre persönlichen LernassistentInnen an die Seite gestellt bekommen durch KI, sodass dann möglichst alle auch wirklich sich im Klassenzimmer wieder einfinden und sich wirklich mit der Sache beschäftigt haben, damit wir dann eben genau wie du sagst, und jetzt sind wir wieder bei der Zukunft des Zusammenseins, wir sitzen im Klassenzimmer und wir verbringen nicht Zeit damit, ich erzähle was und ihr hört zu, sondern wir reden miteinander, wir denken gemeinsam drüber nach, wir bauen gemeinsam etwas und so. Das ist natürlich schön und hängt wahrscheinlich viel auch davon ab, wie wir Lehrkräfte das gestalten können. Also nehme ich mich nicht
Ja,
aus.
genau. Das finde ich aber einen tollen Ansatz einfach, wo ich dann echt auch darüber nachgedacht habe, wie lässt sich das selber auch für sich integrieren oder wenn wir ja auch immer davon reden, lebenslanges Lernen ist die Devise von heute und morgen, dann kann ich ja auch mir selber jetzt schon einen Lernassistenten bauen über MyGPT oder irgendein anderes System und dann eben gucken, was will ich denn heute lernen? Also ich habe jetzt übrigens, ich habe Duolingo Französisch jetzt angefangen. Ich versuche schon seit Jahren Französisch zu lernen, habe mit Babbel und Co. gearbeitet, hat mich nie nicht angesprungen. Und auf einmal, ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt zum ersten Mal vor einer Woche probiert habe, mache ich Duolingo auf und merke, das ist genau mein Ding. Du kriegst dauernd so nette Belohnungen und das sind so niedliche Figuren und das ist einfach lustig und ich mache jeden Tag 5 Minuten. Punkt. Und jetzt bin ich dran. Und Babbel war es immer so, es war so schwer. Es war irgendwie so, bleh.
Das stimmt, das stimmt. Ich bin auch, also nein, wir haben keinen Werbeblock über Duolingo hier, aber ich sage es jetzt auch, ich bin tatsächlich auch Fan geworden. Ich lerne gerade Japanisch für eine 4 Wochen Japanreise im Herbst. Und ja, ich komme mehr voran als vor 5 Jahren, als ich versucht habe, mir aus Büchern und so beizubringen. Genau. Aber ich liebe auch die YouTube-Videos von Japanern, die herrlich illustriert dann einfach Konversation pflegen, beides zusammen. Und wenn jemand sich interessiert für Lernassistenten und so weiter, dann wollen wir natürlich sagen, Jennifer Fritz kennt sich da richtig gut drin aus und folgt ihr auf LinkedIn so. Jetzt ist aber Schluss mit dem Werbeeinblender. So.
Sehr schön. Wir schließen das Buch jetzt für uns ab und ich würde das tatsächlich gerne mit den 4 Szenarien abschließen. Damit endet er ja auch, weil ich das nochmal, also den perfekten Abschluss auch finde. Das sind nur ein paar Seiten, also der macht das jetzt nicht, er ufert das nicht endlos aus, sondern einfach, dass er sich überlegt, okay, mit dem Wissen, was ich jetzt in dem Buch dargelegt habe, mit dem Wissen, das wir haben, wie schauen denn mögliche Zukünfte aus? Und da finde ich es sehr gut. Also das ist ja eine Technik, die auch die Jennifer und ich in unserem Zukunftsforschungsstudium gelernt haben, diese Four Possible Futures, wo er sagt, okay, gucken wir mal, was passiert, wie würde die Zukunft ausschauen, wenn alles so bleibt, wie es ist, oder wenn es sich ins absolute, die Maschine ist super intelligent und hat den Gott-Modus, oder wenn es langsam sich weiterentwickelt oder wenn es exponentiell sich weiterentwickelt. Und das finde ich nochmal einen super schönen Gedanken, das einfach mal so auf sich wirken zu lassen und zu überlegen, ja, was wäre denn da?
Das stimmt, da bin ich absolut bei dir. Genau, von diesen 4 Szenarien würde ich jetzt mal sagen, Nummer 2 und 3 sind die eher realistischen, Nummer 1 und 4 sind die Extreme auf beiden Enden. Und ja, da können wir uns alle für uns selber vielleicht auch vorstellen, wovon möchte ich denn ausgehen? Entwickelt sich das Ganze so langsam, dass wir genug Zeit haben, um so die wichtigen Fragen zu beantworten? Oder entwickelt sich das vielleicht so schnell, dass wir uns sputen sollten und alle in so einen gesamtgesellschaftlichen Dialog kommen? Und das, ja, ich bin wahrscheinlich bei Szenario Nummer 3, dass es sich so doch so schnell entwickelt, dass es eine gute Idee ist, intensiv und viel drüber zu diskutieren. Ich weiß nicht, welchem Szenario du am ehesten nachhängst.
Ja, also ich auch. Also nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Also Szenario 1 ist, es bleibt so wie alles, wie es ist. Also aus irgendeinem Grund stoppt die Entwicklung von KI und wir nutzen sie so, wie sie jetzt da ist. Szenario 2 ist, es ist langsames Wachstum. Die KI entwickelt sich langsam weiter. Szenario 3 ist exponentielles Wachstum und Szenario 4 ist eben die gottgleiche Maschine. Ich bin auch auf 3, Szenario 3 als am wahrscheinlichsten, wenn wir in der Zukunftsforschungssprache bleiben. Am wünschenswertesten finde ich Szenario 2, langsames Wachstum, weil wir dann uns mitentwickeln können, weil wir dann mehr Zeit haben, uns gute Fragen zu stellen und dafür Antworten zu finden. Aber am wahrscheinlichsten halte ich auch das exponentielle Wachstum für.
Und dann hat das Buch am Ende ja noch so einen winzig kleinen Twist, den verraten wir jetzt nicht, oder? Aber fand ich jetzt einfach schön. Einfach so ein paar Seiten hinten dran, genau, mit einem kleinen überraschenden Ende.
Ja, genau. Doch, aber weil das Wort hatte ich zwar schon irgendwo mal gehört, aber auch erst vor kurzem, ich weiß gar nicht, wie spricht man es denn aus? U-Catastrophe. Die Eukatastrophe.
Ja, okay, ja.
Also
Ja.
wer es kennt, also ich kannte den Begriff aus der Stress- und Resilienz-Thematik. Es gibt sogenannten Stress, der ist negativ, der wirkt sich auf deinen Körper halt schlecht aus und wenn du den dauerhaft hast, hast du Burnout und wirst krank. Aber es gibt auch Eustress. Das heißt, es passiert irgendwas Dramatisches, das natürlich schrecklich ist für dich, aber das dann dazu führt, dass dein Leben ein besseres wird. Und da sagt er eben auch, diese U-Catastrophe, also es kann natürlich sein, wenn diese Szenario 4, die gottgleiche Maschine, hier auftaucht, dann kann das auch eine U-Catastrophe sein. Aber besser ist es, wir gucken vorher, dass es erst gar nicht so weit kommt.
Genau. Und schön, das noch erwähnt, wenn ich es richtig abgespeichert habe, ist U-Catastrophe ein Begriff, der auf Tolkien zurückgeführt wird, der den angeblich irgendwo mal verwendet hat. Genau, also im Sinne von irgendwie eine positive Wendung am Ende noch hinkriegen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich von ihm, bei ihm wirklich gerne mag, dass so viel, so Kultur und Literatur eingewoben ist in diese ansonsten etwas trockene Materie der KI im Business.
Ja,
Schöne
genau.
Verbindung.
Genau. So, und ich bringe jetzt zum Abschluss noch mein liebstes Lachbeispiel, wo ich mich am meisten amüsiert habe drüber, weil er sagt ja auch, und das finde ich jetzt auch nochmal ein wichtiger Gedanke, er sagt ja, was kann die, warum halten, warum ist die KI so kreativ? Oder wie halten sie für so kreativ? Weil sie einfach eine Kombiniermaschine ist. Und es gelingt, dass einfach aus den absurdesten Elementen zusammengewürfelt, was irgendwie rauskommt. Und er macht dann eben als Praxisbeispiel, sagt er, liebe KI, bitte entwickle eine Geschäftsidee aus dem Patentnummer 6604 dumm dumm dumm, einer Fastfood-Kette und dem 14. Jahrhundert, England im 14. Jahrhundert. Und dann sagt, und es stellt sich raus, dieses Patent ist für Lavalampen. Das war ihm vorher anscheinend nicht bewusst. Auf alle Fälle kommt das Restaurant The Lava Lampshire heraus,
Stimmt.
wo alle in der Szenerie eines Mittelalter-Englands essen und eben Lavalampen als Symbol die
Ja.
gelten und werden dann zum Mitnehmen verkauft und so. Großartig.
Genau, ich bin nicht sicher, ob ich in das Restaurant gehen würde, aber ja, genau, seitdem denke ich auch wieder an
Ja,
Lavalampen. Genau.
stimmt. Und insofern ist es wieder gut, Experten, dass wir ein Wissen haben über die Vergangenheit und unsere Geschichte. Nur wer weiß, was Lavalampen sind und wie sie aussehen, kann sich an der Stelle bestens amüsieren.
Das stimmt. Das ist wahr.
Sehr schön, Hege. Hast du noch abschließend was auf dem Zettel, was du noch unbedingt loswerden willst?
Ich glaube, wir haben, also wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden, machen wir aber nicht. Ich hätte jetzt nur noch auf dem Zettel, liebe Leute, wenn wir euch nur ansatzweise haben überzeugen können, kauft das Buch, lest das Buch. Die Halbwertszeit ist sehr hoch, auch wenn es um KI geht. Es wird euch auch Spaß machen.
Genau, in dem Sinne. Danke, Hilke. Ich sag, das ist für mich das Heute des Zusammenseins und auch die Zukunft des Zusammenseins, mit anderen Leseliebhabern solche Bücher zu besprechen. Das war wieder toll. Danke dir, Hilke.
Sehr schön. Danke dir. Schönes Format. Und jetzt gehen wir zwar ein Buch schreiben, ne?
Jawohl.
Genau.
Bis denn.
Dann schönen Tag. Tschüss.
Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.